Liebe Besucherinnen und Besucher der Andacht Tatortzeit, heute am Abend des zweiten Fastensonntags. Mein Name ist Marion Mauerdiesch. Ich bin Pastoralreferentin und im Fachbereich Frauenseelsorge tätig. Ich freue mich über die Einladung, heute hier zu predigen und dass es möglich ist, bei einem so spannenden Thema die Perspektive aus meiner Arbeit einbringen zu können. Widerstandskräfte. Oft hören wir gerade, dass wir in dieser Krise über uns hinauswachsen müssen. Hört sich das gut für Sie an? Oder denken Sie zwischendurch, jetzt reicht es aber. Niemand hat uns ja gefragt, ob wir uns der zusätzlichen Herausforderungen und Belastungen, die die Pandemie von uns verlangt, gewachsen fühlen. Die Predigtreihe fragt danach, wodurch wir neue Wachstumskräfte entwickeln können. Und ob und wie uns der Glaube dabei hilft, ob wir erleben, dass Gott uns Mut macht, an der Seite steht wie eine gute Trainerin oder ein innerer Begleiter. Die Fastenzeit lädt uns dabei ein, einen Weg in den Blick zu nehmen mit einem klaren Ziel. Nicht Lockerung von Maßnahmen oder Ende der Pandemie, sondern Ostern, Befreiung, Rettung, eine Auferstehung, die gerade auch die Wunden und das Zerbrechliche mit einschließt und verwandelt. Mit welchen Hoffnungen gehe ich in dieser Fastenzeit auf Ostern zu? Ich möchte als erstes befragen, was sich hinter dem Begriff der Resilienz verbirgt und welche Erkenntnisse daraus in herausfordernden Zeiten helfen, mit unserer Verwundbarkeit gut umzugehen. Auch zu fragen, ob es dabei Unterschiede von Männern und Frauen gibt. In drei Etappen mache ich mich auf die Spuren der Widerstandskraft verschiedener Frauen, ausgehend von einer Frauengestalt der Bibel, über eine Frau, die als Begine im Hochmittelalter freiwillig die Armut wählt und sagt, worauf Gott seine Hoffnung setzt, das wage ich, bis hin zu mutigen Frauen unserer Zeit, die uns die Geschichten ihrer Verwundung erzählen und sich dabei ein zweites Mal verwundbar machen. So viel Widerstandskraft auf einmal. Ich wünsche uns jedenfalls, dass wir gestärkt aus dieser Andacht gehen, gestärkt von Worten, Stimme, Musik, Gebet. Was ist Resilienz? Mit Resilienz wird die seelische Widerstandskraft beschrieben, die Fähigkeit, trotz Belastungen gesund zu bleiben, aber auch die Kapazität, Krisen oder traumatischen Erfahrungen trotzen zu können und sogar daran zu wachsen. Die Resilienzforschung begann zunächst innerhalb der Entwicklungspsychologie nach Faktoren zu fragen, wie es dazu kommt, dass manche Kinder unter denselben belastenden Bedingungen besser mit schwierigen Umständen umgehen konnten und sich weiterhin gesund entwickelten als andere aus der untersuchten Gruppe. Seit einigen Jahren ist die Gesundheitsforschung an diesem Thema interessiert und hat dabei sogenannte Schlüsselfaktoren entdeckt, die helfen sollen, die seelische Widerstandskraft zu verbessern bzw. sich auch wieder von Belastungen erholen zu können. Im Allgemeinen werden dabei 7 solcher Schlüsselfaktoren genannt. Dazu gehört zum einen Akzeptanz, also anzunehmen, was ist, der Optimismus, zu vertrauen, dass es auch wieder besser wird, davon überzeugt sein, dass ich Einfluss nehmen kann auf die Entwicklung, das nennt man die Selbstwirksamkeit, Verantwortung übernehmen für eigene Entscheidungen und auch den eigenen Anteilen, die eigenen Anteile zu sehen, die manchmal auch Schwierigkeiten bereiten, Kontakte zu pflegen und sich Unterstützung zu holen, lösungsorientierte Dinge anzugehen und sich auf gut Funktionierendes zu konzentrieren, und schließlich sich Ziele in der Zukunft zu suchen. Sie können gezielt trainiert werden, sodass Geist und Körper aus der Krise herausfinden. Die 2 wichtigsten Faktoren, um Resilienz zu erwerben, liegen allerdings in der Kindheit. Die emotionale Bindung zumindest einem Familienmitglied und die positive Erfahrung von Akzeptanz, Respekt und Unterstützung. Eine Studie, die nach dem Zusammenhang von Geschlecht und Resilienz fragt, hat herausgefunden, dass es natürlich geschlechterspezifische, unterschiedliche, vulnerable Phasen und Themen für Mädchen und Jungen in ihrer Entwicklung gibt, aber interessanterweise resiliente Mädchen und Jungen wenig geschlechtertypische Ausprägungen und Verhaltensweisen zeigen im Gegensatz zu nicht resilienten Mädchen und Jungen für die entsprechende Altersgruppe. Das könnte ja bedeuten, in der Erziehung Mädchen und Jungs auf die Geschlechterrollen oder Geschlechterstereotype zu fixieren, nicht unbedingt günstig zu sein scheint, die Entwicklung von Resilienz. Bei all dem geht es auch darum anzuerkennen, dass die Bewältigung einer Krise nicht bedeutet, wieder zu einem früheren Zustand zurückzukehren, sondern einen Entwicklungsweg zu gehen, der zu etwas Neuem führt. Es hilft auch die Fähigkeit der Selbsterkenntnis. Was lerne ich gerade auch über mich? Mirjam, Widerstandskraft durch die Zeiten. Wenn die Bibel die Geschichten von Menschen erzählt, dann unter anderem deshalb, weil diesen Frauen und Männern etwas zugemutet wird. Von Gott, ihrer Zeit, ihrem sozialen Umfeld. aber auch, weil sie eine Antwort gegeben haben auf die jeweilige Herausforderung und damit häufig eine wichtige Schwelle in der Geschichte des Gottesvolkes überschritten und eine Veränderung in Gang setzten, mit der etwas Neues beginnen konnte. Ich möchte von der Prophetin Mirjam aus dem Ersten Testament erzählen. Ihr Name taucht an 7 ganz verstreut liegenden Bibelstellen aus unterschiedlichen Entstehungszeiten auf. Mirjam war nicht nur eine Nebengestalt in der Bibel, sie war eine bedeutende Persönlichkeit. Darauf deutet der Vers im 4. Buch Mose in Numeri 20,1 hin, wo geschrieben steht, wann sie gestorben ist und der Ort genannt wird, wo sie begraben wurde. Mirjam lebte zur Zeit Moses und war Aarons Schwester. Nach der erfolgreichen Befreiung ihres Volkes aus der ägyptischen Unterdrückung stimmte sie das Loblied an und steckte damit alle Frauen an, so wie es die Überlieferung in Exodus 15,21 beschreibt. Die Prophetin Mirjam, die Schwester Aarons, nahm die Pauke in die Hand und alle Frauen zogen mit Paukenschlag und Tanz hinter ihr her. Mirjam sang ihnen vor, singt dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Rosse und Wagen warf er ins Meer. Lieder gehören zu den ältesten Teilen der biblischen Überlieferung und sind daher wichtige Quellen. Ein weiterer bedeutender Hinweis, dass Mirjam für die Geschichte Israels bedeutsam war, findet sich im Satz aus dem Propheten Micha, der im 8. Jahrhundert vor Christus seine Hörer und Hörerinnen an die schützende Begleitung Gottes durch die Wüstenzeit hindurch folgendermaßen erinnert. Ich habe dich doch aus Ägypten heraufgeführt und dich freigekauft aus dem Sklavenhaus. Ich habe Mose vor dir hergesandt und Aaron und Mirjam. Mirjam wird also als eine der 3 Führungsgestalten aus der zentralen Befreiungsgeschichte des Volkes Israels betrachtet. Während der folgenden Wüstenwanderung stellte sich Mirjam mit Aaron gegen Mose im Streit um dessen alleinigen Führungsanspruch. Gott entscheidet für Mose, worauf Mirjam an Aussatz erkrankt, 3 Tage aus dem Lager der Israeliten muss und erst auf das Gebet Moses hin, der über die Erkrankung Mirjams in Panik gerät, wieder gesund wird. Nach einer 7-tägigen Zeit der rituellen Unreinheit außerhalb des Lagers wurde Mirjam wieder aufgenommen. Diese Geschichte steht auch im Buch Numeri im 12. Kapitel. Welche Widerstandskraft zeigt sich bei Mirjam? Sie fühlt und handelt als Prophetin Gottes. Sie weiß in Gefahr, was zu tun ist, was jetzt dran ist. Sie traut sich etwas zu und genießt großes Ansehen. Sie erlebt Akzeptanz und Bestätigung. Doch als sie Führungsanspruch wahrnimmt, kommt es zum Konflikt mit der männlichen Autorität. Sie wird verwundet, gekränkt. Gleichzeitig erlebt sie aber auch durch die Gemeinschaft Solidarität. Ohne sie möchte das Volk nicht weiterziehen. Und sie bleibt in Erinnerung. Für mich zeigt sich hier auch die Widerstandskraft der Tradition selbst, Frauen nicht zu vergessen, sie zu erinnern, auch um Frauen späterer Zeiten zu stärken. Zu verschiedenen Zeiten sagen die Texte immer wieder etwas anderes Ermutigendes. Stärke wird wachgehalten und nicht vergessen.
Thank you.
Mechthild von Magdeburg. Worauf Gott seine Hoffnung setzt, das wage ich. Was für ein Selbstbewusstsein und was für ein Gottvertrauen spricht aus diesen Worten. Welche Widerstandskraft lässt sich daraus ableiten? Woher kommt sie? In welchem Zusammenhang steht dieser Satz mit dem Leben dieser Frau aus dem Hochmittelalter? Um 1207, demselben Jahr wie Elisabeth von Thüringen, wird auf einer Burg bei Magdeburg ein Mädchen geboren, das im Alter von 12 Jahren ein Erlebnis haben wird, das sie zu einer Poetin und Liebhaberin Gottes werden lässt. Der Gruß, wie sie sagt, des Heiligen Geistes ist beglückend, aber auch mit Konsequenzen für ihr weiteres Leben. Bis zu ihrem Bruch mit dem für sie vorgesehenen Weg als junge Frau aus adeligen Verhältnissen wächst sie geborgen in der Familie auf, schon früh mit dem Minnesang vertraut, der Lyrik und den Liebesliedern ihrer Zeit. 1230 aber verlässt sie die Familie, um in der Liebe Gottes zu leben, und zieht nach Magdeburg, wo sie 40 Jahre als Begine lebt. Vielleicht leitet sie dort sogar zeitweilig die Gemeinde der religiösen, aber nicht ordensgebundenen Frauen. Der Weg verlangt ihr einiges ab, mit dem sie nicht gerechnet hat. In ihrem später entstandenen Buch »Das fließende Licht der Gottheit« nennt sie das Leitwort, das für ihr Leben und Werk bedeutsam ist. Da heißt es: »Die Liebe gebietet mir, und was sie will, das muss geschehen. Und worauf Gott seine Hoffnung setzt, das wage ich.« Es zeigt, dass es konfliktträchtig sein kann, den Weg dieser Minne zu gehen, wie das damalig gängige Wort für Liebe heißt. Ein Weg in die Freiheit, aber auch der Konfrontation. Als geistig, aber in der Welt lebende Frauen waren die Beginen besonders für die Armen da, alltäglich konfrontiert mit Not und Elend der Leibeigenen, tätig an Krankenlagern oder als Sterbebegleiterinnen. Mechthild sieht darin ihre Aufgabe gemäß der ihr zuteil gewordenen Botschaft von der Liebe Gottes zu allen Menschen. Die Beginen waren Teil der Armutsbewegung dieser Zeit und verstanden ihr Leben in der Einheit von Gottes und Nächstenliebe. Vor allem sahen sie sich im Dienst des arm gewordenen Christus. Aber wenn sie Reichtum anprangerten oder gar als Frauen sich in theologischen Fragen zu Wort meldeten, machten sie sich unbeliebt. Um 1250 gab es in Magdeburg solche Auseinandersetzungen der frommen Frauen mit dem Domkapitel. Und Mechthild beginnt in dieser Zeit, ab 1250, ihre Visionen in Versen und Hymnen schriftlich festzuhalten, angeregt vom Dominikaner Heinrich von Halle, und schuf das in deutscher Sprache verfasste berühmte Werk. Damals mussten sich die Frauen auf Visionen berufen. Sie wurden als Theologinnen sonst nicht ernst genommen, da ihnen ja das Studium nicht zugänglich war. So war das ihre Art der Theologie, eine erfahrungsbezogene Theologie. Besonders ihre scharfe Kritik am Domkapitel und an der Amtskirche führten zu Anfeindungen des Klerus. Wahrscheinlich wurde Mechthild vor das Kirchengericht des Domkapitels gestellt und musste sich und ihr Werk verteidigen. Mechthild verstand ihr Buch als Botschaft an die Gläubigen und Geistlichen, denn sie sah die Kirche in Gefahr, von innen ausgehöhlt zu werden. Die mächtigen, oft eher weltlich üppig lebenden Domherren nennt sie zum Beispiel stinkende Böcke. Ihre eigene einzigartige Beziehung zu Gott sollte die Menschen zu einem stärkeren, leidenschaftlicheren Glauben inspirieren. In der Vereinigung mit Gott erfährt die minnende Seele eine Höhe, über die nichts geht, schreibt sie. In ihrer Mystik der Gottesliebe geht Mechthild auf Traditionen der höfischen Minnelyrik und des biblischen Hohenliedes zurück. Einzigartig ist bei ihr das gegenseitige Verlangen Gottes und der Seele. Wo zwei heiße Verlangen zusammenkommen, da ist die Minne vollkommen. Ist Minne krank nach ihr? Ein brennender Gott in seiner Sehnsucht. Mechthild flüchtet vor den Anfeindungen im Alter von 60 Jahren ins Zisterzienserinnenkloster Helfta zu Gertrud von Hageborn, von der sie Unterstützung erfuhr und wo sie die letzten Jahre ihres Lebens verbrachte. Das Kloster wurde zum Zentrum der mystischen Gotteserfahrung von Frauen und ihren daraus erwachsenen Schriften. Mechthild zur Lehrmeisterin auch von Gertrud der Großen. Worin besteht die Widerstandskraft der Mechthild? ich bewundere, was sie wagt aufgrund ihrer Gottesliebe, die sie zu den Menschen und den Herausforderungen ihrer Zeit führt. Mit ihrem Buch »Das fließende Licht der Gottheit« meldet sich Mechthild in drängenden Gottesfragen zu Wort und sie findet eine Sprache für das, was ihre Seele zuinnerst berührt. In ihrer Sprache wächst sie über sich hinaus und sie fasziniert bis heute Menschen. Ihr Werk und ihr Leben steht in der Spannung von Religion und Erotik, Theologie und Spiritualität, weiblicher Freiheit und geistlicher Autorität. Dabei ist sie stets dem Geheimnis des Lebens auf der Spur, das sich in Christi Auferstehung aus dem Tod offenbart, das fließende Licht der Gottheit. Erzählen als Widerstand. Menschen sind verwundbar. Niemand ist unverwundbar. Und trotzdem gibt es unterschiedliche, konkrete Verwundbarkeiten von Menschen. Die Theologin Hildegund Keul benennt sie im jüngst erschienenen Sammelband Erzählen als Widerstand, Berichte über spirituellen und sexuellen Missbrauch an erwachsenen Frauen in der katholischen Kirche. Je nach dem Ort, wo sie sich bewegen, je nach Lebensressourcen, über die sie verfügen und je nach den Erfahrungen, die Menschen in ihrem Leben gemacht haben, sind Menschen unterschiedlich verwundbar. Der Ort, an dem sich diese Frauen befanden, war der kirchliche Raum, der Raum einer geistlichen Gemeinschaft, ein Arbeitsverhältnis und häufig der besonders sensible Raum einer geistlichen Begleitung, die nur dann gelingen kann, wo Menschen sich öffnen. In besonders vulnerabler Lebenssituation erleben diese Frauen Machtmissbrauch von Einzelnen und dann von einem ganzen System. Einmal durch die Taten selbst und dann in auferlegtem Schweigen und Vertuschung. Auferlegtes Schweigen zu brechen, das bedeutet einen immensen Kraftakt. Es bedeutet, sich dem verworfenen Teil der eigenen Lebensgeschichte zu stellen, der mit schmerzensreichen Erinnerungen, mit Scham und Schuldgefühlen behaftet ist. Die Frauen sind über sich hinausgewachsen, indem sie in diesem Buch ihre Erfahrungen aufschrieben. Sprache kann auch heute noch befreiend sein. Dieser Weg brauchte Widerstandskraft. Es hat den ganzen Mut der Frauen gebraucht, dies zu veröffentlichen, damit es nicht mehr passiert. Hildegund Keul formuliert es in den Worten Mechthild von Magdeburgs: Gott setzt ihre Hoffnung darauf, dass die Überlebenden sich als Aktivistinnen des Wandels engagieren. Widerstandskräfte für die Fastenzeit 2021. Wodurch können wir neue Wachstumskräfte entwickeln? Vielleicht gibt es aus den Beispielen auch für uns etwas mitzunehmen. Von Mirjam, die den Weg der Befreiung vorausging, vielleicht sich eigene positive Ziele zu setzen und sich daran zu erfreuen, dass es gut ist, auch seine Kraftquellen anzuschauen und sich von den eigenen Stärken auch zu erzählen, die mir schon einmal geholfen haben, widrige Umstände zu meistern. Und vielleicht lassen sich noch ganz andere verborgene Stärken entdecken und wachhalten. Von Mechthild sich anregen lassen, Liebhaber bzw. Liebhaberin der eigenen Seele zu sein und den Satz zu meditieren: Worauf Gott seine Hoffnung setzt, das wage ich. Welche Hoffnung mag Gott mit mir haben? Von den Frauen, die durch Menschen der Kirche verwundet wurden und durch das öffentliche Erzählen sich selbst eine neue Würde geben. Das kann uns vielleicht auch fragen lassen, wieder sensibel für die Werte des Evangeliums in den eigenen Beziehungen zu werden. Denn gerade wo Menschen einander vertrauen, ist auch die Verwundbarkeit besonders groß. Mit einem Gebet von Christa Peikert-Flaßpöhle möchte ich Ihnen einen schönen Abend und eine gesegnete Fastenzeit wünschen. Nie nennen wir dich zu Ende. Nie schöpfen wir dich aus, unerschöpfliche Lebensquelle. Nie nennen wir dich zu Ende, aller Namen, heiliger Mund. Nie grenzen dich unsere Bilder, ungegrenztes heiliges Sein. Durchatme uns mit der Hoffnung, bewege uns werdend in der Sehnsucht, ergänze uns göttliche Liebe. Amen.